Liebe PassantInnen, liebe AktivistInnen, liebe Freundinnen und Freunde, heute ist Tag 3 dieses Solidaritätscamps mit den Geflüchteten an den EU-Außengrenzen. Für die Menschen in den Lagern hingegen ist es ein unzähliger weiterer Tag, den sie in der Kälte ausharren müssen. Während uns das Kämpfen nur mit einem intensiven Hygienekonzept gestattet wurde, sind nicht mal 1000 Kilometer entfernt Menschen gezwungen, unter katastrophalen Bedingungen ohne jegliche Chance, sich vor möglichen Infektionen zu schützen, zu leben, ohne Hoffnung auf die geringste Verbesserung der Situation. Ganz im Gegenteil, die Zustände im neu errichteten Camp Karatepe auf Lesbos sind 5 Monate nach dem Brand in Moria schlimmer denn je. Und rund um das vor Weihnachten abgebrannte Camp Lipa an der bosnisch-kroatischen Grenze schlafen weiterhin 2000 Menschen im Freien, während die Temperaturen nachts auf bis zu minus 15 Grad fallen. Es sind unvorstellbare Zustände, in denen sich die Menschen an den EU-Außengrenzen befinden, und wir werden nicht müde, auf die katastrophalen Bedingungen hinzuweisen. Wir schauen nicht weg. Mit diesem Solidaritätscamp machen wir sichtbar, dass uns kein Mensch egal ist und dass erst recht kein Mensch illegal ist. Als Seebrücke Mannheim möchten wir uns bedanken. Ganz herzlich bei allen, die bei unseren Aktionen mitgemacht haben und mit ihrer Teilnahme unser Protestcamp unterstützt haben. Wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns, aber zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, etwas zu verändern, erfüllt uns mit Hoffnung. Denn gerade jetzt ist es wichtiger denn je, auf die Zustände an den EU-Außengrenzen aufmerksam zu machen und unseren Forderungen nach Aufnahme aller Menschen aus den Lagern lautstark zu bekunden. Gemeinsam verteidigen wir das Recht jedes Menschen auf Asyl und auf ein Leben in Würde, Freiheit und Sicherheit. Wir werden niemals die Augen verschließen vor den fundamentalen Menschenrechtsverletzungen, die Tag für Tag in den Lagern an den EU-Außengrenzen geschehen. Wir wollen heute ein weiteres Mal auf katastrophalen Zustände im Camp Karatepe auf Lesbos sowie im Camp Lipa an der bosnisch-kroatischen Grenze aufmerksam machen.
Ein Tag im Camp Karatepe auf Lesbos. Erwachen im Camp Karatepe nach einer durchfrorenen Nacht. Ohne Heizmöglichkeiten in den Zelten sind die Menschen dem eisigen Wind und Unwetter schutzlos ausgeliefert. Erst vor ein paar Tagen wurden Teile des Lagers abermals durch einen Windsturm überschwemmt. Die Zelte sind durchnässt oder teils eingestürzt. Im Camp Karatepe fehlt es den Menschen an allem. Es gibt keine Dusche, zu wenig Toiletten, nicht ausreichend gesunde Nahrung und kaum medizinische Unterstützung. Die unhygienischen Bedingungen im Lager haben dazu geführt, dass sich Durchfall und Atemwegserkrankungen sowie die Krätze ausbreiten. Immer wieder werden Kleinkinder von Ratten gebissen. Ein Bewohner des Camps aus der Republik Kongo beschreibt die Zustände im Camp Karatepe mit folgenden Worten: Ich friere jede Nacht, es ist sehr kalt und es gibt keine Heizung. Weder für die Kinder noch für uns. Und wenn es regnet, fließt Wasser ins Zelt. Wir haben keine Betten. Es gibt keine Duschen. Wir waschen uns mit Wasser aus dem Meer. Es ist traurig. Moria war die Hölle für uns. Aber das hier, das ist schlimmer als die Hölle. Durch diese untragbaren Lebensumstände hat außerdem auch die Rate am psychischen Problem bei den rund 7500 Bewohnerinnen des Camps, von denen knapp ein Drittel Kinder und Jugendliche sind, drastisch zugenommen. Immer mehr Kinder leiden unter Schlafwandel und oder Panikattacken und NGOs wie Ärzte ohne Grenzen kommen mit den Behandlungen nicht mehr hinterher. Über 100 Kinder stehen auf der Warteliste für eine psychische Betreuung in der Kinderklinik. Die Eltern sind verzweifelt, weil sie ihren Kindern nicht mehr versprechen können, dass es weitergeht, dass sich irgendetwas verändern wird. Sie haben schon auf ihrer Flucht mehr Leid erlebt, als wir uns jemals vorstellen können. Doch damals konnten sie ihren Kindern noch versprechen, dass es besser wird. Heute können sie diese Worte nicht mehr glauben. Der 10-jährige Yasser schreibt in einem Brief an eine Hilfsorganisation, welche Schrecken ihn nachts heimsuchen. An einem Morgen wachte ich auf und sah, dass ich nicht in den gleichen Klamotten wie beim Einschlafen trug. Ich fragte meinen Vater, warum er meine Klamotten gewechselt habe. Er sagte mir, ich sei in der Nacht ins Meer gelaufen. Ich glaube ihm nicht. Nach ein paar Tagen wachte ich wieder auf. Meine Kleider waren nass. Mein Vater sagte mir, ich wäre wieder ins Meer gegangen. Da bekam ich Angst. Eines Nachts wachte ich auf und sah, dass mein Vater seine Hand an meine gebunden hatte. Was im Moria-Nachfolgerlager Karatepe geschieht, ist keine Naturkatastrophe, sondern das Ergebnis der bewussten Abschottungspolitik der EU. Die unmenschlichen Zustände sind seit Monaten Thema in der internationalen Öffentlichkeit, aber geändert hat sich nichts. Nach dem Brand vor 4 Monaten in Moria sagte die deutsche Bundesregierung zwar die Aufnahme von 1.553 Geflüchteten zu. Bislang sind jedoch erst 291 Menschen aus Griechenland nach Deutschland geholt worden. Geht es in diesem Tempo weiter, wird es bis 2022 dauern, bis die letzten Familien in Deutschland ankommen. Aber wir können nicht mehr warten. Wir fordern die sofortige Evakuierung und Schließung aller Lager an den Außengrenzen Europas. Wir haben Platz. Wir rufen: We are here, we will fight.
We are here, we will fight.
Freedom of movement is everybody's right.
Freedom of movement is everybody's right.
Ein Tag im Camp Lipa an der bosnisch-kroatischen Grenze. Erwachen im oder um das Camp Lipa. Nach dem Brand hat das bosnische Militär gerade mal 20 beheizte Zelte aufgebaut, die bei weitem nicht ausreichen, um alle, die sich noch in dem zerstörten Lager befinden, zu beherbergen. Und außerdem befinden sich diese häufig in einem schlechten Zustand. Die Zelte sind undicht, Wasser dringt durch Löcher ein, die Luft ist verschmutzt, weil die Heizsysteme mit Kraftstoff angetrieben werden und keine Ventilatoren vorhanden sind. Gegen die Kälte werden Lagerfeuer aus Plastik, Holz und Müll errichtet, denn das wenige Brennholz, das von Hilfsorganisationen bereitgestellt werden kann, ist nicht genug. Genauso wie die Nahrung oder medizinische Versorgung, die sie noch bereitstellen können. Wegen fehlender sanitärer Anlagen leiden viele Menschen an Hautkrankheiten. Die Menschen schmelzen Schnee für etwas Wasser und müssen bei den eisigen Temperaturen von bis zu minus 15 Grad in Flüssen baden, um sich zu waschen. Einige Menschen weisen laut Berichten Covid-19-Symptome auf. Und es ist keine Aussicht auf Besserung. Alle Versuche der Behörden, die Menschen umzusiedeln, scheitern am Widerstand der Kommunen. Wir haben keine Hoffnung, berichtet einer der Bewohner des Camps. Wir versuchen einfach, den Winter zu überleben. Und wenn der Sommer kommt, dann sehen wir weiter. Erst im Frühjahr sollen feste Wohncontainer und Sanitäranlagen kommen. Währenddessen harren etwa 2000 Menschen in den Wäldern an der kroatisch-bosnischen Grenze aus und kämpfen um das nackte Überleben. In selbstgebauten Unterkünften aus über Äste gespannten Plastikplanen versuchen sie, gegen den Schnee und die Kälte anzukommen, was ihnen kaum gelingt. Der 22-jährige Ahmed aus Bangladesch berichtet: Das ist schrecklich. Von unten kommt Wasser rein, es gibt kaum einen Ort, an dem es trocken ist. Seit dem Brand im Camp Lipa kurz vor Weihnachten ist kein EU-Staat bereit, die Menschen an der bosnisch-kroatischen Grenze aufzunehmen. Die EU redet wie so oft von Hilfe vor Ort und sichert Bosnien schnell weitere 3,5 Millionen Euro Unterstützung zu. Doch wie wir alle wissen, heißt Hilfe vor Ort übersetzt: Bleibt wo ihr seid, festgesetzt an den EU-Außengrenzen. Und wer es doch über die Grenzen schafft, wird gewaltsam zurückgedrängt. Über 12.000 dieser illegalen Pushbacks durch die kroatische Grenzpolizei sind seit 2018 durch das Border Violence Monitoring Network dokumentiert worden. Die EU unterstützt dabei den kroatischen Grenzschutz mit 6,8 Millionen Euro. Wir stellen uns entschieden gegen diese rassistische Gewalt an den EU-Außengrenzen. Wir fordern sichere Einreisewege nach Europa und das Ende der menschenverachtenden Abschottungshaltung der EU. Wir fordern: Um Europa keine Mauern, bleibe recht für alle und auf Dauer. Um Europa keine Mauern, bleibe recht für alle und auf Dauer.
Und während die Menschen im Camp Lipa, in Karatepe und weiteren inhumanitären Lagern an der europäischen Grenze um das reine Überleben kämpfen, sprechen sich mehrere Städte und Kommunen dafür aus, Verantwortung für die Menschen zu übernehmen und sie aufzunehmen. Mehrere Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein stehen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen aus den extremen Notlagen bereit und erklärten bereits im Januar ihre Aufnahmebereitschaft explizit auch für die Menschen aus dem Camp Lipa. Wir fordern eine solche Erklärung auch von Heidelberg und Mannheim und vom Land Baden-Württemberg. In Deutschland haben sich in den letzten 2 Jahren über 200 Städte zu einem sicheren Hafen erklärt. Sie wollen die rassistische Abschottungspolitik nicht weiter hinnehmen. Auch Heidelberg und Mannheim haben sich zur zusätzlichen Aufnahme geflüchteter Menschen bereit gezeigt, doch bis jetzt ist nichts geschehen. Das Bundesinnenministerium blockiert weiter die Angebote der Kommunen und Länder. Seehofer lässt die Menschen lieber an der kroatischen Grenze erfrieren, anstatt seiner politischen Linie zu weichen. Thüringen, Berlin und Bremen haben bereits Landesaufnahmeprogramme verabschiedet. Wir setzen uns auch auf Landesebene dafür ein, dass auch Baden-Württemberg seiner politischen Verantwortung nachkommt und dem Bund ganz klar zeigt, dass es bereit ist, ein sicherer Hafen für geflüchtete Menschen zu sein, auch für die Menschen in Karatepe und Liepa. Je mehr Länder sich gegen das Nein des Bundesinnenministeriums stellen, desto größer wird der Druck, den wir gemeinsam auf Seehofer ausüben können. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland im vergangenen Jahr Asyl beantragt haben, war so niedrig wie seit 2012 nicht mehr. Die Abschottungspolitik der EU zeigt seine Spuren. Die griechisch-türkische, die ungarische und kroatische Außengrenze sind systematisch abgeriegelt und Schutzsuchende sitzen im Elend und Winter dort unter Lebensgefahr fest. Zugangszahlen zeigen, Deutschland hat Platz und könnte deutlich mehr Menschen aufnehmen. Seehofer behauptet angesichts der sinkenden Zahlen zynisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir zeigen mit diesem Soli-Camp, dass wir das nicht sind. Wir sprechen uns ganz klar gegen diese Politik aus. Wir brauchen endlich eine zukunftsorientierte und menschenrechtsbasierte Politik für geflüchtete Menschen. Die Menschen sollen kommen, aber auch bleiben dürfen. Wir möchten nicht weiter zusehen, wie trotz der Corona-Pandemie Menschen abgeschoben werden, auch in Länder, in denen nicht klar ist, ob sie vor einer Ansteckung überhaupt geschützt sind. Und dabei wird nicht vor Schwerkranken oder Kleinkindern Halt gemacht. Wir sagen, no border, no nation, stop deportation. Heute ist Tag 3 dieses Solidaritätscamps mit den Geflüchteten an den EU-Außengrenzen. Und auch wenn die Zelte hier wieder abgebaut werden, geht unser Protest weiter. Wir bleiben laut und unbequem, bis jedes einzelne Lager evakuiert ist, bis Menschen ihr Recht auf Flucht wahrnehmen können, ohne ihr Leben riskieren zu müssen, bis schutzsuchende Menschen hier überall die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, um ein sicheres Leben führen zu können. Wir danken euch, dass ihr heute hier seid und wir gemeinsam dafür einstehen, dass Menschenrechte nicht weiter mit Füßen getreten werden und die europäische, aber auch die deutsche Politik endlich ihrer Verantwortung nachkommen müssen. Jetzt hören wir noch eine weitere Rede von Aino von Start with a Friend.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Protestteilnehmende, liebes Seebrücke-Team. Mein Name ist Aino und ich bin von Start with a Friend. Schön, dass trotz Corona so viele von euch heute hier sind, auch wenn es bei einem so dringlichen Thema mehr sein sollten. Vielen Dank an die Seebrücke, die wir heute hier sein und euch unterstützen dürfen. Wir leben aktuell in schwierigen Zeiten. Jeden Tag sterben Menschen an Corona, Kinder verlieren ihre Eltern, Menschen verlieren Freunde und Angehörige. Die Corona-Pandemie ist nun seit ca. einem Jahr im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ein Jahr. Seit vielen Jahren sterben auch aus einem anderen Grund tausende Menschen. Sie sterben, weil sie in Europa Schutz suchen. Sie sterben, weil Europa seine Türen schließt und sie sterben lässt. In 20 oder 30 Jahren werden wir der nächsten Generation erzählen können, wie diese Zeit mit Corona war. Aber was werden wir sagen, wenn sie uns fragen, wie es passieren konnte, dass so viele Menschen im Mittelmeer ertrunken sind? Wie erklären wir, dass wir wissen, dass Menschen sterben, Bilder sehen und Zahlen kennen und trotzdem nicht genug unternehmen? Wir alle sind heute hier, um zu zeigen, dass wir mehr tun wollen, um diejenigen, die die Macht dazu haben, dazu zu bringen, die Türen wieder zu öffnen, um sie an ihre Menschlichkeit zu erinnern. Start with a Friend unterstützt dieses Vorhaben mit aller Kraft. Aber wir machen auch noch etwas anderes, was in diesem Kontext sehr wichtig ist. Wir schaffen Begegnungen. Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Die Seebrücke setzt sich dafür ein, dass die Menschen in Deutschland ankommen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen ein Teil unserer Gesellschaft werden, dass sie in unserer Gesellschaft ankommen. Aber wie funktioniert das? Die Antwort darauf ist simpel und schön zugleich. Durch Freundschaft. Unsere Mission ist es, Freundschaften zu bilden. Zwischen Menschen, die neu in Deutschland sind und denen, die hier aufgewachsen sind oder schon länger hier leben. Unsere Vision dabei? Eine offenere, vielfältigere und buntere Gesellschaft voll Akzeptanz, Toleranz und gemeinsamen schönen Momenten. Ich nenne diese Momente immer Marmeladenglas-Momente. Momente, an die man sich gerne zurückerinnert, die einem viel bedeuten.
Momente, die man am liebsten in ein Marmeladenglas packen würde, um sie dort für immer aufzubewahren. Ich würde euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Kadir und mir. Ich stand an der Ecke und wartete schon gespannt und aufgeregt auf Kadir, der nun mein neuer Tandempartner sein sollte. Und dann kam er mit seinem Fahrrad um die Ecke und ich dachte mir, hey, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Am Anfang waren wir beide sehr schüchtern, doch nach ein paar Schlucken Kaffee verflog die Schüchternheit und wir unterhielten uns über Chemie, seine zweite große Leidenschaft und einfach, dass sich in der Oberstufe abwählt. Seitdem haben wir uns öfter getroffen und ich merke, Kadir spricht jetzt viel selbstbewusster. Wir haben zum Beispiel eine Fahrradtour gemacht, die uns beiden sehr viel Spaß gemacht hat. Kadir hat auch vor, eine Tour durch ganz Europa zu machen. Oder letztens haben wir online Schach gespielt, da konnte ich ein paar neue Moves kennenlernen. Generell reden wir sehr viel übers Kochen und Kadir teilt auch sehr gerne seine Rezepte mit mir. Wir sind sehr unterschiedlich und doch haben wir sehr viel gemeinsam. Wir finden eigentlich immer Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Ganz egal, wie groß uns die Unterschiede vorkommen, am Ende wollen wir alle ähnliche Dinge. Liebe Menschen um uns herum und einen Ort, an dem wir uns sicher und irgendwann zu Hause fühlen können. Lasst uns weiter dafür kämpfen, dass wir Menschen hier in Deutschland einen sicheren Ort geben. Dafür, dass sich Menschen hier zu Hause fühlen können. Und wer uns zusätzlich dabei unterstützen möchte, Freundschaften zu stiften oder selbst seine oder ihre Freundschaft anbieten möchte, ist bei Start with a Friend herzlich willkommen. Jederzeit. Ihr braucht kein Vorwissen, sondern nur ein wenig Zeit, um in eine neue Freundschaft zu starten und eure Marmeladenglasmomente einzufangen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und falls wir euer Interesse geweckt haben und ihr Fragen habt, dann kommt gerne an unserem Stand vorne.
Vielen lieben Dank, Ainur. Wir werden jetzt losdemonstrieren. Wir machen das aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen Corona-konform und werden in Reihen laufen. Das heißt, immer 5 Leute nebeneinander, dann 2 Meter Abstand und die nächste 5er-Reihe. Das Baden-Württemberg-Trans, die läuft vor. Das heißt, wenn Sie 5 Menschen finden, die gerne vorlaufen wollen, können die sich schon mal hier vorne aufstellen. Und dann kommen die anderen Reihen dahinter. Vielleicht können unsere OrdnerInnen sich dann jeweils mit den Abständen hinstellen und dann stellt ihr euch einfach neben die OrdnerInnen.
Die EU-Außengrenzen, besonders in Lagern wie Moria 2.0 bzw. Quarantäne auf Lesbos, Vati auf Samos oder auch Lipa in Bosnien-Herzegowina, ist eine Katastrophe. Ein humanitärer Notstand, den es akut zu lösen gilt. Diese Lager sind menschenunwürdig und müssen sofort evakuiert werden. Die flüchtenden Menschen und Familien werden Monate oder Jahre lang in diesen Camps gefangen, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne eine realistische Chance, etwas an ihrer Situation ändern zu können, ohne einen Ausblick auf eine bessere, menschenwürdige Zukunft. Moria ist vielleicht das bekannteste in einer ganzen Reihe von schockierenden Beispielen für die absolut widerwärtige Behandlung von Menschen, die vollkommen rechtmäßig versuchen, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Nachdem das Lager Moria im September 2020 abgebrannt war, wurde in aller Eile ein neues Notlager aufgestellt, Karatepe, in dem die Lebensbedingungen noch widriger sind als zuvor in Moria und das deshalb auch Moria 2.0 genannt wird. Nur eine kalte Mahlzeit am Tag, die oft bereits vergoren ist, kein Zugang zu warmem Wasser, überschwemmte und vom Wind verblasene Sommerzelte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zudem erhöhte Bleiwerte im Boden, da es sich um einen ehemaligen Truppenübungsplatz handelt, der griechischen Armee. Es besteht eine akute Gefahr für Bleivergiftungen mit Langzeitschäden. Erst letztes Wochenende hat ein Kind beim Spielen eine verrostete Handgranate im Schlamm gefunden. Wenn es regnet, überfließen die Klos und ganze Teile des Camps werden mit Fäkalien überflutet. Ärzte behandeln mit Regelmäßigkeit Kinder, die nachts in feuchten und kalten Zelten von Ratten gebissen werden. Viele Menschen schlafen auf feuchten und schimmeligen Pappkartons. Die häufig dokumentierten Fälle von Selbstverletzung oder Suizid, bitte eine Triggerwarnung an dieser Stelle, wie die schwangere Frau, die sich nach der Ablehnung für den Transport nach Deutschland letzte Woche selbst in Brand gesetzt hat, zeugen davon, dass diese Camps absolut inakzeptabel sind, um Menschen zu beherbergen. Menschen wie ihr und ich, Menschen, deren verzweifelte Hoffnung auf ein besseres, auf ein sicheres, auf ein menschenwürdiges Leben in solchen Lagern von der EU mit Füßen getreten werden. die Verbrecher in Brüssel, in der EU-Kommission und in den Regierungen sowie dem griechischen Militär schieben sich gegenseitig die Schuld für diese unhaltbaren Missstände zu oder lassen vage und leere Versprechungen verlauten, dass Dinge getan werden, die Lage zu verbessern. Dass es sich dabei um nicht viel mehr als puren Zynismus handelt, müsste nach jahrelanger, unveränderter Situation für beinahe alle offensichtlich sein. Um es klar zu sagen, wir sind hier, wir waren hier und wir werden wiederkommen, weil die EU-Politik Menschenrechte nicht nur verletzt, sondern mit Füßen tritt. Man kann nicht von einem politischen Versehen sprechen, wenn ein Zustand über Jahrzehnte unverändert bleibt. Nein, das ist nicht nur Versagen, das ist kein Versehen. Moria und alle anderen geflüchteten Lager sind politisch gewollt. Die Lager dienen der Abschreckung. Sie sollen den Menschen ihr letztes Stückchen Hoffnung auf ein besseres Leben nehmen. Sie zeigen, dass Europa den Geflüchteten nicht einmal ein Minimum an Humanität und Rechtsstaatlichkeit entgegenbringen kann. Als Zivilbevölkerung eines Landes im globalen Norden, das die Fluchtursachen maßgeblich mit hervorruft, tragen wir die Verantwortung hinzusehen und Aufmerksamkeit auf die grausame Realität an den EU-Grenzen zu lenken. Global. Global waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Menschen fliehen aufgrund von Krieg, Gewalt, Verfolgung, Hunger und Naturkatastrophen. Fast 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Das entspricht 1% der gesamten Weltbevölkerung. Über 30 Millionen davon sind Kinder. 2/3 dieser 80 Millionen Menschen flüchten aus nur 5 Ländern: Syrien, Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Aber 85% dieser Menschen finden Aufnahme in Ländern im globalen Süden, meist in den Nachbarländern, in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Lebensstandard, sprich mit großer und noch größter Armut. Nur ein geringer Anteil der Geflüchteten schafft es überhaupt erst zu uns nach Europa. Für die Fluchtursachen ist die Wirtschafts- und Außenpolitik der Länder im globalen Norden, darunter insbesondere auch die EU, mitverantwortlich. Dies geschieht zum Beispiel durch Waffenexporte, durch zerstörerische Ausbeutung der Ressourcen und andere Formen von Neokolonialismus, die Destabilisierung der Lage im Nahen Osten und die schnell wachsenden Auswirkungen der Klimakatastrophe. Nur dadurch können schließlich die Konsummöglichkeiten der hiesigen Lebensstandards europäischer Wirtschaft überhaupt aufrechterhalten werden. Die Antwort der EU-Außenpolitik bedeutet in der Praxis, ungeachtet der Genfer Flüchtlingskonvention, Menschen illegal zurückzupuschen oder unter widrigsten Bedingungen leiden zu lassen. Grundlegendste Menschenrechte werden konsequent missachtet. Darüber darf aber nicht mehr geschwiegen werden. Darüber müssen wir sprechen. Dagegen müssen wir etwas tun. Die Gesellschaft, die Politik muss endlich angemessen reagieren. Wir werden nicht aufhören, bis endlich die Evakuierung und Auflösung der Lager und Camps an den EU-Außengrenzen stattgefunden hat. Sprecht darüber, informiert euch und alle Menschen in eurem Umfeld. Es ist Zeit, gemeinsam zu handeln, Mut zu haben, um ein anderes Europa zu entwerfen, in dem Lager wie Moria 2.0, Vati oder Lipa keinen Platz mehr haben. Wir sind viele und wir sind vielfältig. Dieses Wochenende finden Protestcamps im Rahmen der Aktion Evacuate in Kooperation mit der Seebrücke im Wochenende für Moria und vielen weiteren zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen in vielen Städten statt und auch hier in Mannheim. Es verbindet uns der gemeinsame Kampf gegen die Unmenschlichkeit und die Menschenrechtsbrüche, die tagtäglich begangen werden. Wir wollen nicht länger tatenlos zusehen. Wir wollen keine haltlosen, vagen Versprechen mehr. Wir können uns nicht länger hinter dem Warten auf eine unrealistische, gesamteuropäische Lösung verstecken. Deshalb fordern wir die Regierungen Deutschlands und Österreichs auf, jetzt zu handeln. Wir fordern den sofortigen Stopp der gewaltsamen, illegalen Pushbacks an den europäischen Außengrenzen. Wir fordern sofortige Evakuierung der Lager, dezentrale, menschenwürdige und Bleiberecht für die Betroffenen und eine sichere Bleibeperspektive für die Aufgenommenen. Wenn ihr Ideen für weitere Aktionsformen habt oder Demonstrationen gestalten wollt, und vor allem, lasst nicht zu, dass die menschenverachtenden Zustände totgeschwiegen werden. Evacuate now!
Einige Berichte von Abschiebungen aus verschiedenen Bundesländern hier in Deutschland, denn die Situation von geflüchteten Menschen ist nicht nur an den EU-Außengrenzen fatal. Auch hier in Deutschland werden Familien auseinandergerissen, Menschen aus ihrem Lebensmittelpunkt herausgerissen und abgeschoben. Und das hat fatale Folgen.
Mein Name ist Julia L. Ich komme aus der Ukraine. Am 26. August wurde ich aus meiner Wohnung in Stralsund abgeholt. Noch im Nachthemd steckten mich die BeamtInnen in den Polizeibus, um mich dann an den Flughafen Leipzig zu bringen. Bei der Abschiebeprozedur werden allen Betroffenen die Handys abgenommen und es kommt zu einer Reihe von menschenunwürdigen Szenarien, wie zum Beispiel, dass Frauen sich komplett entkleiden müssen, eine Mutter mit aufgeschnittenen Pulsadern von ihrem Kind getrennt im Flieger fixiert wird. Außerdem gibt das Innenministerium zu, dass ein Abzuschiebender mit diversen ansteckenden Krankheiten und blutender Kopfverletzung kurzzeitig in einen Bus gebracht wurde. Und all das sorgt für Panik bei uns Betroffenen. Mein Ehemann Alexander L. ist deutscher Staatsbürger. Dieser reagiert direkt nach dem Polizeieinsatz und informiert eine Rechtsanwältin, die sich darum kümmert. Ich habe als seine Frau einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel. In letzter Sekunde konnten sie mich aus dem Flieger retten.
Leon Berg, 29.12.2020. Am Morgen um 6 Uhr klingelten die Polizisten. Die Kinder und Jugendlichen in unserer Wohngruppe in Leonberg schlafen noch. Es ist ein Montagmorgen, kurz vor Weihnachten, als mein 12-jähriger Bruder und ich aus unseren Betten geholt und in ein Flugzeug nach Albanien gesetzt werden. Das Jugendamt sieht unsere Abschiebung extrem kritisch. Eine Mitarbeiterin hatte noch versucht, unsere Abschiebung per Eilantrag zu verhindern. Doch dafür war es zu spät. Ein Sprecher des Innenministeriums äußert sich: Wir unternehmen große Anstrengungen, abzuschieben. Wir setzen bei jedem an, der ausreisepflichtig ist. Anscheinend auch bei minderjährigen, unbegleiteten Jugendlichen wie meinem Bruder und mir. Mein Bruder und ich kamen 2016 nach Deutschland. Mein Bruder ist bei den Pfadfindern und im Tischtennisverein aktiv. Ich war gerade dabei, meinen Hauptschulabschluss zu machen. Im vergangenen Jahr war ich Sprecherin meiner Schulklasse. Außerdem bin ich Mitglied der Tanzgruppe des Jugendcafés Siesta in Leonberg. Eine Abschiebung ist für uns deshalb fatal, weil mein Bruder nur Deutsch und kein Albanisch spricht. Er wird in Albanien massive Schwierigkeiten haben, sich zu verständigen, geschweige denn, ein normales Leben zu führen.
Mein Name ist Adelina Ayeti, ich komme aus dem Kosovo. Mein Mann und ich hatten keinen einfachen Start in Deutschland. Unser Asylantrag wurde abgelehnt und wir bekamen ein Arbeitsverbot. Auch mein vorliegender Bachelor in Geburtshilfe wird nicht anerkannt. Und trotzdem machte ich weiter. Ich lernte Deutsch bis zum Sprachniveau C1, erreichte eine Teilanerkennung meines Studiums und erkämpfte mir die Arbeitserlaubnis und bekam schließlich eine Festanstellung in einer Hebammenpraxis in Leipzig. Dann, am 18. November, erscheint die Bundespolizei nachts um 2 in meiner Wohnung und schiebt meinen Mann und mich noch am selben Tag ab. Meine KollegInnen und die von mir betreuten Familien kämpfen jetzt mit einer Website und einer Petition für meine Rückkehr.
Ich bin Nire, 64 Jahre alt und wurde im November 2020 mit meinem Mann Sali von unseren 6 Kindern, 17 Enkeln und einem Urenkel getrennt und nach fast 29 Jahren abgeschoben. Am 25.11. kam früh morgens eine Ärztin in Begleitung von 4 Polizisten zu uns, um bei meinem Mann, der 3 Herz-OPs hinter sich hat und dem 3 Stents gelegt wurden, weshalb er auf permanente Medikamente angewiesen ist, um unsere Flugfähigkeit zu bescheinigen. Noch am selben Tag werden wir abgeschoben. Unsere Enkelkinder hätten an diesem Tag zu uns zum Mittagessen kommen sollen. Die Polizei bringt uns zum Flughafen. Trotz Corona-Pandemie gehen auch jetzt weiter Sammelabschiebeflüge in die Balkanländer. Das Auswärtige Amt warnt zum Zeitpunkt der Abschiebung vor Reisen in den Kosovo und rät, wichtige Medikamente in ausreichenden Mengen mitzuführen, da Medikamente im Kosovo schwer zu bekommen sind. Auch nach Hinweis auf seinen Bedarf durfte mein Mann keine Medikamente mitnehmen. Wir werden außerdem ohne Pässe abgeschoben, haben also keine Möglichkeit, die eigene Identität bei Behörden nachzuweisen. keine Möglichkeit, die ohnehin sehr geringen Sozialhilfen zu erhalten und können ohne Pass im schlimmsten Fall nicht mal zum Arzt gehen. Ich habe zudem chronischen Bronchitis. Mein Mann hatte in Deutschland alle 2 Wochen einen Termin im Krankenhaus. Ohne Pass sind wir gezwungen, inmitten einer Pandemie bei fremden Menschen um Unterschlupf zu bitten. Ein Freund von uns berichtete, im Kosovo gibt es ein Programm, das junge Pflegekräfte nach Deutschland bringt, um unsere alten Leute zu pflegen, weil wir das selber nicht mehr auf die Reihe kriegen. Und dann schieben wir hier die alten Leute, die von ihren Kindern versorgt werden, in dieses völlig unsichere Land ab. Für unsere Enkelkinder war der Tag der Abschiebung ein traumatischer Tag. Leben die Großeltern noch? Und werden wir jetzt auch abgeschoben? Eine Infektion mit dem Coronavirus wäre fatal für uns. Die medizinische Versorgung im Kosovo entspricht bei weitem nicht den deutschen Standards. Unsere voll erwerbstätige Familie ist an der Belastungsgrenze. Wir Großeltern fehlen zur Kinderbetreuung. Uns kann außerdem niemand besuchen. Im Kosovo herrscht Einreiseverbot für Menschen mit serbischen Pässen und für meinen Mann und mich gilt eine 2-jährige Einreisesperre nach Deutschland. Sali arbeitete lange beim Gemeindehof. Ich war in verschiedenen geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen angestellt. Die Aufenthaltsgenehmigung wurde uns verweigert, da wir keine gültigen Pässe vorweisen konnten. Kein Bundesland schiebt so viel in den Balkan ab wie Baden-Württemberg.
Mein Name ist Hamza, ich bin 11 Jahre alt. Meine Familie wurde nachts um 3:30 von einem Großaufgebot der Polizei geweckt. Meinen Eltern werden Handschellen angelegt und wir werden noch am gleichen Tag nach Georgien abgeschoben. Das Land kenne ich selbst als ältestes Kind meiner Familie nicht. Wir wurden alle bereits in Deutschland eingeschult. Im Zuge der Prozedur wurden nicht nur mir Hand- und Fußschellen angelegt, auch die Hinweise zur Mitnahme von Medikamenten, auf welche mein 1-jähriger Bruder Abdullah seit seiner Geburt angewiesen ist, werden von BeamtInnen nicht beachtet. In Georgien hat mein Bruder keinen Zugang zu den lebensnotwendigen Medikamenten und musste mehrfach stationär behandelt werden.
Das waren jetzt die Redebeiträge für hier. Wir würden jetzt wieder zurück zum Schloss laufen, genauso wie wir hergekommen sind. Am besten auch in derselben Reihenfolge. Ich glaube, das ist am einfachsten. Vielen Dank fürs Zuhören und am Schluss gibt es noch 2 weitere Redebeiträge.